Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien nun mit uns allen. Amen. Vier Bilder, drei Texte, ein Auftrag. Unser Beruf im Spiegel der Heiligen Schrift. Eigentlich wollte ich ja nur Nofretete sehen im neuen Museum. Aber der Weg zu Nofretete ist sehr museumspädagogisch erzieherisch mit viel wichtiger Kunst gepflastert. Ungeduldig eilte ich durch die Stockwerke und Räume und dann stand sie mir im Weg. Diese Statue. Und ich las: Denkmal für einen ägyptischen Lehrer der Kinder am Pharaonenhof. Und ich dachte, du kommst mir mit, Statue, für eine Predigt irgendwann einmal im GVEE. Mit geschlossenen Augen, hochkonzentriert, der Lehrer und sein Fach, sein Bildungsinhalt. Er und sein Lehrplan sind für die Kinder eins, so wie sich Kinder ja oft nicht vorstellen können, dass ein Lehrer überhaupt ein Leben hat außerhalb der Schule. Und das passt schon. Das ist, was Maria Montessori und Janusz Korczak und Pröbel und Pestalozzi wussten. Wenn du lehrst, wenn du wirklich lehrst, dann sei da nichts außer dieses eine Kind und diese Lernwelt. Das Kind taucht ein. Wie Schulkinder ganz und gar eintauchen können in das, was Maria Montessori die große Arbeit nennt, dieses sich versenken in Konzentration. Zur Zeit Echnatons, der ersten wirklich monotheistischen Phase der Menschheit, als der Gottesbegriff zum ersten Mal abstrakt wurde, zu Licht und Sonne, da entdeckte die Kunst am Hofe des Pharao das Menschenkind, das Individuum, die Person, den typischen, einzigartigen Charakter. Manche Forscher meinen, dass Spuren dieser Geisteshaltung sich in die Bibel retteten, als in Ägypten schon längst wieder der Vielgötterglaube sich gegen diese Phase des Monotheismus durchsetzte. Und wirklich, wenn sich die Lehrerin mit den Kindern in den Stuhlkreis setzt, dann stolpert sie mit den Kindern nicht einfach so in den Unterricht hinein. Sie setzt sich zurecht. Und die Kinder auch. Und hat wie dieser ägyptische Lehrer einen klar abgegrenzten Schatz an biblischen Geschichten. Sie spürt in sich und in diese Geschichten hinein und sucht nach dem, was die Kinder davon brauchen, vielleicht gerade eins von diesen Menschenkindern ihr anvertraut, dass sie es eine Weile über Wasser hält. Aus dem Erzählen wächst alles. Seelsorge, Beheimatung, Anregung zum Miteinander, Sprachwelten, Geschichten sind verdichtete Erfahrungsweisheit, zeitlos. Tauchen wir in diese Erzählwelten ein, solange wir können. Erzählen ist die urmenschlichste Form der Wissensweitergabe überhaupt und der Charakterbildung. Natürlich gäbe es noch viel mehr, was des Erzählens wert wäre. Die römischen und griechischen Sagen, Geschichten, Geschichte in Geschichten. Es gäbe unendlich viel zu erzählen. Doch der Religionsunterricht ist wie diese ägyptische Quader heilsam begrenzt auf die immer gleichen biblischen Geschichten. auf die Bibel. Und da kann er ganz anders in die Tiefe gehen und immer wieder Neues entdecken. Die Reduktion auf die Erzählwelt biblischer Geschichten ist eine pädagogische Höchstleistung, und in der Konzentration auf biblische Texte liegt unser Profil im Religionsunterricht. Doch ist das nicht alles zu fern und zu fremd? Sind allein die Namen der Bibel für ein Kind nicht ähnlich fremd und abstrakt wie diese Hieroglyphen? Doch aus einem Abraham, Isaak, Jakob, einer Sarah, Rebekka, Lea und Rahel, Mose und Josua, Saul, David, Jonathan werden, und bitte, das würde ich jetzt, wenn es eine Unterrichtsstunde wäre, auch wirklich von euch erfragen, werden doch bloß beim bloßen Nennen dieser Namen, als ich sie jetzt vorgelesen habe, in euch wach, was ihr durch Erzählen und Unterrichten ganz vertraut in euch aufgenommen habt. Die Namen sind Vertraute für euch. Ihr könnt diese Hieroglyphen aus der Fremde ganz selbstverständlich lesen. Sie sind euch so nah wie mindestens entfernte Verwandte, für manche vielleicht sogar Freunde. Seit es Religionsunterricht gibt, ist uns Menschenkindern hier die Steppe Kanaans innerlich vertrautere Heimat als manches Nachbarland. Und Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus repräsentieren mitten in jedem Wohnort, dass es da diese Rede gibt von einer anderen Wirklichkeit, auch dann, wenn von ihr nicht die Rede ist. Sie ist da, hier bei uns. Wir können die Augen schließen und sehen den Traum des Pharaos. 7 fette Kühe und 7 magere. Die Kinder im Unterricht teilen die Sorge des Pharaos. Was mag dieser Traum zu bedeuten haben? Und sie sind stolz auf Josef, den Traumdeuter, so stolz, als hätten sie selbst die Lösung gefunden. Aber wir, jetzt gerade, reißen erstaunt die Augen auf. Wie aktuell ist das denn? Und damit wie zeitlos. Von uns in solche Geschichten eingetaucht, lernt ein Kind völlig ungesetzlich, frei von Angst oder falscher Moral, einfach am gelingenden Vorbild des Josef, wie weise es ist, wenn man speichert, haushält in fetten Jahren und sich einschränkt vor allzu großem Luxus, um dann in Notzeiten geben zu können, auch für die Hungrigen. Lehrplan 1., 2. Klasse, da hat ein Menschenkind durch den Religionsunterricht bereits zum ersten Mal Staatskunst gesehen. Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn ein Fach die Menschenkinder so leichtherzig dahin führt, Verantwortung zu übernehmen, Weitblick zu schätzen? Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn Kinder mit den Sklaven in Ägypten weinen oder um Jesus bei der Passion und sich mit einem Kloß im Hals im Rallye-Unterricht vornehmen, ich will nie so sein wie diese Schläger, nie so gemein wie diese Auslacher. Da ist ganz frei im Kind Gewissensbildung durch Empathie. Was ist mit einer Gesellschaft, wenn diese Geschichten fehlen? Wenn kein Kind mehr eintaucht in diese Welten oder wenn die Vergewisserung fehlt, dass auch die anderen um mich herum diese Geschichten auch hören und darin beheimatet sind? Wenn die Fähigkeit, mich mit meinem Sprachcode, den ich da erworben habe, auszudrücken, nicht mehr von anderen geteilt wird, und ich gar nicht mehr verstanden werde. Die großen Erzählzyklen der Bibel geleiten die Kinder, wenn sie Glück haben, bis in die 5., 6. Klasse. Das ist der Anfang von allem, der Schatz, eines Denkmals wert im neuen Museum noch Jahrtausende danach. Doch abrupt, wie in der menschlichen Entwicklung, kommen auch in der Bibel nach Zeiten dieser fast kindlichen Geborgenheit Phasen der Selbstständigkeit mit Ach und Weh. Wo der Glaube an Gott nicht mehr selbstverständlich, deckungsgleich ist mit der Welt, wie ich sie mir vorstelle, sondern wo sich der Anspruch und die Wirklichkeit plötzlich hart gegenüberstehen, da beginnt die Theologie. Und auch die Lehre im Unterricht verändert sich. Ihr habt die beiden Bilder in der Mitte eures Blattes vor euch. Ich habe sie gewählt, weil sich die Gesichter dieser beiden so ähneln. Die theologische Fakultät und der Lehrer. Beide blicken in die Ferne, in Welten der Vorstellung. Und wie traurig wirkt die Theologie. Sie werden nicht hören. Sie werden nicht verstehen. Sie werden ausweichen, weggehen, wenn wir reden. Die Welt, ein Haus des Widerspruchs. Hesekiel hört: Menschenkind, nimm sie doch erst einmal für dich auf, die Heilige Schrift. Was hindert dich, wenn auch die anderen nicht hören wollen? Ach und weh. Eine Lehrerin sagte vorgestern zu mir: Ich kann nicht mehr in der Bibel lesen. Nicht, weil ich sie nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe, erschüttert mich so sehr. Und es tut so weh, ich halte nicht mal mehr aus, wie oft in diesem Jahr die Losungen passen zu dem, was geschieht. Wenn die Menschen ein bisschen leben würden nach diesen Worten, warum tun sie es nicht? So etwas wie Römer 12, wie heilsam wäre das? Einmal aufgehängt im Lehrerzimmer? Aber was hilft's, dass wir es kennen, wenn es so fremd ist in dieser Welt? Weh und ach. Jetzt iss, sagt die Stimme von außen her. Iss, füll du dein Inneres mit dieser Schrift. Egal, was draußen gesagt wird, ignorier. Und so ist die Stimme stärker als Ach und Weh vom Menschenkind. Leb wenigstens du aus der Schrift. Komm, nimm sie auf, inwendig. Ob uns eigentlich bewusst ist, dass der Kern der evangelischen Spiritualität dieses inwendig Tragen von Bibeltexten ist? Erst sind es Lieder, dann Geschichten, dann Bibelsprüche. Und so wie ein Lied beim ersten Mal noch fremd ist, aber beim 5. Mal schon zum Ohrwurm werden kann und von da an ein Leben lang immer mal wieder anklingt, als wir wissen gar nicht warum, es ist im Kopf und bringt seine ganz eigene Botschaft mit und es kann trösten oder an etwas Schönes erinnern, so ist's mit unserer christlichen Spiritualität. Niemand von uns könnte wirklich behaupten, dass Gott zu ihm oder durch ihn spricht oder gar durch uns handelt. Aber Bibelworte, die tun das tatsächlich. Und je mehr wir davon uns einverleibt haben, desto reichlicher, präziser, passender, hilfreicher. Sie begleiten unsere Biografie und sie machen etwas kraftvoll mit dem Menschen. Der Konfirmationsspruch. Erst fremd und dann irgendwann so passend, dass man damit beerdigt werden möchte. Der Trauspruch. Ein Halt für die Ehe. Die Seligpreisungen. Ein Ansporn fürs politische Gewissen. Iss, nimm inwendig auf. Frag nicht, Wofür brauche ich das? Du kannst es brauchen, wenn du es gelernt hast. Und wenn sich dann das Menschenkind in uns wie so ein träger Konfirmand überwunden hat und das Auswendige inwendig hat, learning by heart, wird's süß wie Honig. Und wenn er es mit anderen teilt, die es auch verstehen, dann auch ihnen. Ach, danke, dass du mir die Losungen geschickt hast. Danke für dieses Bibelwort, es kam genau im richtigen Moment. Ich bin mir sicher, dass hier Menschen sitzen mit solcher Spruchförmigkeit, die sich mitteilen muss, die solche Reaktionen schon einmal bekommen haben auf einen geteilten Bibelspruch, der einfach so sie anflog. Danke, sagen manche, wenn sie nach durchlebter Biografie merken, welche Wegzehrung ist, was sie einst im Unterricht gelernt haben. Und wer nicht diese Erfahrung teilt, wer beharren mit dabei, dass es ihm einfach nichts gebracht hat und nur gequält, hat das Recht, im Haus des Widerspruchs der Widerspruch zu sein zu dieser Erfahrung. Aber auflösen kann er sie nicht. Doch keine Hoffnung liegt auf den Gesichtern, die ich euch abgedruckt habe, die in die Ferne blicken, ins Vage. Quo vadis Religionsunterricht in diesen Zeiten? In diesen Zeiten? Die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier die Religionslehrkräfteausbildung aufnahmen, die traten das vor einem Trümmerhaufen ganz anderen Kalibers, als wir es gerade anschauen. Die Kirchenaustritte waren seit der Weimarer Republik und dann natürlich im Dritten Reich von einem brutalen, vernichtend, zynischen Kirchenhass geprägt, von dem wir schon noch ein bisschen entfernt sind. Und doch waren damals, vor 70, vor 50 Jahren, Menschenkinder da, die für andere Menschenkinder etwas aus der biblischen Heimat retten wollten. Diese Lehrkräftegeneration war eine rettende Generation. Wir sehen an den Bundesländern, wo auch das Wirken der rettenden Generation unterdrückt wurde, dass da anscheinend eine kritische Grenze der Tradition überschritten wurde. Und da gibt es nicht einmal mehr die Sehnsucht nach Glauben. Irgendwann ist die Heimat in biblischen Welten verloren. Doch mit ungeheurer Entschlossenheit, ohne jemals nach kirchlicher Karriere oder Ruhm zu trachten, weswegen die Namen der meisten vergessen sind, fingen diese Menschen den geistlichen, den evangelischen Wiederaufbau an und versorgten sogar von hier aus treu um treu bis nach der Wende Religionslehrkräfte im Osten mit allem, was die brauchten für ihren schweren Dienst und in ihren Familien oft für ihre gemobbte Situation. Mit Medikamenten, Rollstühlen, mir wurden Rechnungen und Briefe aus dieser Zeit vererbt. Und während die Personen auf unseren Bildern einsam sind, allein auf sich gestellt, wussten diese Lehrkräfte des Wiederaufbaus, die Ahnväter und Mütter unserer Verbände, wir brauchen Gemeinschaft, sonst halten wir es nicht aus. Und diese Gemeinschaft sei eine Tischgemeinschaft um das geteilte Brot des Lebens, das Bibelwort. Kein Treffen, wenn sie Tagungen hatten, ein, zwei, drei Tage lang, ohne mehrstündige Bibelarbeit. Nicht nur Andacht, nicht nur kurzer Impuls, sondern Arbeit am Text, Tiefgang, theologisch versiert. Eine Lehrkraft, die da nicht bewandert ist, taugt nicht. Und ich nehme mir den Donatus rechts neben der Theologie, ein Sinnbild für diese Generation. Eigentlich sahen die irgendwann so aus. Jeder Zoll ein Kirchenlehrer, ein Katechet. In der Ausstrahlung knöchern, zu ernst. Was sich in seinem Innern abspielt, drückt sich nicht aus. Er hat sein Amt, er lehrt. Aber über diese Äußerlichkeit darf man nicht übersehen, dass es in ihm brennen kann. Schaut, wie zart hütet er das Kind. Die ganze Haltung dieses Lehrers dient dem Kind. Du Subjekt musst nicht mein Objekt sein, zählst nicht erst dann, wenn ich dich anschaue. Ich schaue mit meinen Augen in die Ferne, aber da bin ich für dich und ich sag dir, lerne. Lerne, Kind. Wer weiß, wie lang ich bei dir sein kann. Du musst es selbst können, sagt evangelische Frömmigkeit und Bildung. Schau ins Buch, nicht auf mich. Nicht der Lehrer, nicht die Institution, nicht die Kirchenmacht, sondern allein die Schrift. Evangelische Lehre, vor allem der Konfirmandenunterricht, soll mündig machen, Predigten, Kirchenhandeln und Weltgeschehen nach der Schrift zu beurteilen, ganz aufgeklärt, ohne sich der Leitung eines anderen bedienen zu müssen. Du sollst in Schrift und Bekenntnis zumindest so weit bewandert sein, Kind, dass du souverän darin wirst und kritisieren kann, was dem Geist des Evangeliums von Jesus Christus entspricht. So mündig, so subjektorientiert war von Anfang an evangelische Bildung. Hinter Donatus ist am schönen Brunnen in Nürnberg Augustinus platziert. Jetzt schaut, wie drohend er guckt. Er wird Donatus später verdammen. Das ist das Los der Generationenfolge. Die 68er und 80er überzogen die Arbeit der Nachkriegsgeneration mit Verächtlichkeit und Vorurteilen. Heute gilt zu prüfen, ob diese Verächter vergleichbar Fruchtbares entgegensetzen können. Wir zehren letztlich immer noch von der Leistung derer damals, auch wenn wir sie belächeln. Belächeln und verurteilen, gar totschweigen, ist das gerne gewählte Gift der Pädagoginnen und Pädagogen. Wie wohltuend dagegen ist der theologische Streit, das Ringen um Wahrheit. Üben wir das noch? Ach, Theologie, du schaust so traurig. Man sieht, wie die Sonne langsam untergeht und erschrickt dann doch über die Finsternis. Steht uns das bevor? Und müssen wir es geschehen lassen? Ist die große Erzählung des Glaubens, deren Teil wir sind, nach vielleicht einem letzten Aufbäumen ans Ende gekommen? Unfertig? Sie wäre es wahrscheinlich, wenn es an uns läge. Aber die Kraft der Christenheit und die Kraft derer, die Religion unterrichten, die liegt im Evangelium, im Menschenkinder-Evangelium. Bringt Kinder zu Jesus, dass er sie anrührt. Zu Jesus lassen ist immer eine bewusste Entscheidung der Verantwortlichen für ihre Kinder. Und die Nähe zu Jesus kann für Kinder so prägend, so weichenstellend sein, dass die, die das für Menschenkinder wollen, dafür angefeindet werden, abgelehnt, bewusst missverstanden, als sei es religiös irgendwie eng, Jesus als den einzigen Weg, die Wahrheit und das Leben zu bezeugen. Und wer einmal ordentlich angepflaumt wurde, angefahren wird, wie die, die da die Kinder zu Jesus bringen, überlegt es sich dann schon zweimal, ob er sich so präzise traut und flieht vielleicht lieber in ein vages Gefühl einer Anschauung, einer religiösen aus der Ferne, denkt sich einen einfachen Zugang zur Liebe Gottes, verträgt eher subjektive Projektionen, weil subjektiv doch authentisch scheint und authentisch ist doch sowieso glaubwürdiger. Eine selbstgefundene Rede und Vorstellung von Gott, hat die nicht eine höhere Qualität als diese, sie brachten Kinder zu Jesus? Dieser Zweifel daran, Ob das wirklich der Weg und die Wahrheit ist für den Religionsunterricht, bildet sich ab in den Entwicklungen zum Religionsunterricht, bildet sich ab in den Lehrplänen und dem Bildungsverständnis unserer Kirche. Aber für mich geht es hier überhaupt nicht darum, ob ich persönlich an Jesus glaube. Es geht auch nicht darum, dass ich mich freue, wenn es auch Kinder tun. Es geht nicht um einen missionarischen Anspruch. Mir geht es schlicht und ergreifend um intellektuelle Redlichkeit, um sauber eins aufs andere aufzubauen. Wir heißen nun einmal Christen und nicht nur allgemein Religiöse. Wir heißen Christen, das tragen wir im Namen. Und die Selbstverständlichkeit von Ekklesia ist, und da muss man nicht missionieren, das ist, wie gesagt, Sprachlogik und die Logik von Genese. Wir sind sein Leib, er das Haupt. Wir seine Glieder mit mancherlei Gaben. Das sind die Spielregeln dieses Spiels. Wer ein anderes Spiel spielen möchte, gerne. Aber hier gilt dieses Setting. Man kann ihn nicht dann, wenn er sozusagen seinen Auftrag getan hat, der Zugang zum Vater zu sein, ihn rauskürzen, so als sei er ein Katalysator, der aus einem chemischen Vorgang unverändert hervorgeht. Und dann läuft die Sache aus, auch ohne ihn. Nein, das geht nicht. Es widerspricht der sachlichen Logik unserer Genese und des kirchlichen Wesens. Und darum rein vernünftig, nur vernünftig, und es tut so weh, wenn die Vernunft beleidigt wird, also rein vernünftig gedacht, quasi von außen. Und dass da etwas gerade von außen betrachtet nicht stimmt, das spiegelt man uns als Kirche Jesu Christi zurück in dieser Gesellschaft. Also, wenn wir, die wir qua Definition die Kirche Jesu Christi sind, nicht zu ihm bringen wollen, also dann gehen wir noch vor dem Ablauf von 100 Jahren zugrunde, dann sind wir es schon. Wo er nicht ist, können wir nicht sein. Wo er nicht ist, lehren wir nur noch uns. Und seit Feuerbach wissen wir, dass das ein Verbrechen ist, das sich nicht lohnt. Das ist bedenkenswert. Lass die Kinder zu mir kommen. Doch noch etwas überschattet diesen wagemutigen Blick auf diese Seite unseres Berufes, dass dieses Lass die Kinder zu mir kommen besudelt wird, furchtbar und verheerend, wenn Menschen, die zu Jesus bringen sollen, Kindern Gewalt und Leid zufügen. Und das ist jetzt noch lange nicht ausgestanden. Weh und Ach und Klage, Anklage und wieder Ach und Weh. Und doch darf dieses schreckliche Böse des an anvertrauten Menschenkindern in einem Raum, in dem Jesus sein soll, geschieht, nicht verdunkeln. Was Menschen falsch machen, lässt trotzdem nicht das Evangelium vom Heil vergehen. Und darum dieses Bild aus dem Religionsbuch unserer Gründungszeit schaut, wie selbst noch ganz im Eindruck eines wilhelminisch säbelrasselnden Kaiserreichs, einer Gesellschaft mit Schlägerbanden und zwei Weltkriegen, wie danach, trotz all dieser Schuld und dieses Wehs und Achs von Menschen, in Kinderbibeln ein Bild gemalt wurde, das Herzen berührte und zu dem man bis heute nicht stehen kann, ohne darin seine Position zu finden. Wer auf diesem Bild seid ihr? Bist du? Wo stehen wir in diesem Bild des Versuchs, Menschenkinder zu Jesus zu bringen? Und ist es vielleicht gar nicht ein Bild aus einem alten Rallye-Buch, sondern ein Leitbild für jetzt, für uns, für die Zukunft? Jesus, Menschenkind gewordene Schrift, er sieht nicht in die Ferne, er taucht nicht ein in imaginierte Welten, er sieht die Kinder an, und wo er berührt, sie und uns, und wo er herzt, geschieht nichts Böses. Das schenken wir der Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.